Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Guten Tag, liebe Hörer, liebe Freunde und liebe Liebhaber dieser Titelmusik, die nicht nur die Sonntagsrunde von Anfang an begleitet, sondern die auch das Erkennungszeichen des Kontrafunks überhaupt geworden ist. Wie oft bin ich gefragt worden, wo die herkommt und ob es die zu kaufen gibt, aber ich kann nur sagen, Betriebsgeheimnis und auf dem Markt werden Sie die Musik nicht finden. Aber heute habe ich eine Überraschung für Sie. Wir bieten die charakteristischen Takte nämlich in unserem Shop als Klingelton für Handys an. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, Sie sind irgendwo unterwegs und dann hören Sie, dass bei jemand anderem das Handy mit dieser Musik klingelt. Dann wissen Sie sofort, das ist jemand, der Ihnen geistig nahesteht. Jemand, den Sie vielleicht ansprechen und kennenlernen wollen. Denn der Kontrafunk verbindet Menschen. Das weiß ich von zahllosen Geschichten und Berichten. Also schauen Sie mal nach unter shop.kontrafunk.radio. Da gibt's auch schöne Geschenke für die Zeit nach Weihnachten. Aber jetzt Schluss mit der Werbung an diesem 4. Advent 2023, der zugleich Heiligabend ist. Wir kommen zu einer besonderen Ausgabe der Sonntagsrunde, die eigentlich gar keine Runde ist, sondern ein Zwiegespräch. Mein heutiger Gast ist Peter Hane, ehemals Nachrichtenmann beim Horribile Dictu ZDF, Bestsellerautor, Prediger und inzwischen, ich sage es ganz offen, Freund, denn wir haben quasi über den Kontrafunk zusammengefunden und warum sollen wir hier das verleugnen? Also herzlich willkommen, Peter.
Lieber Burkhard, ich freue mich, mit dir sprechen zu dürfen und das Rund trifft so ein bisschen auf mich zu, wenn du jetzt meine Körperhaltung und Fülle sehen würdest, weil ich sitze hier im herrlichen Wallis am Aletsch, blicke auf das Matterhorn und habe, bevor du hier dich einschaltetest, das Fenster weit aufgehabt, herrlicher Tiefschnee, Sonne und unten auf der Terrasse sitzt eine Gruppe junger Leute. Und da würde jetzt dein Handyton klingeln, denn das sind Fans vom Kontrafunk, wie ich hörte, die sagten da, hier in dem Hotel, da wohnt der Peter Hane, der hat auf YouTube ganz tolle Sachen und der hat auch Gottesdienste. Und irgendwann fiel das Wort Kontrafunk. Also wenn wir nachher fertig sind, gehe ich da mal runter.
Genau, und dann kannst du ja mal die Melodie klingeln lassen. Also der Kontrafunk, für alle, die es nicht wissen, ist gerade 1,5 Jahre alt geworden. Wir sind in dieser Zeit zu einem, ja, kann man sagen, seriösen Player auf dem deutschsprachigen Medienmarkt geworden. Und ich glaube, trotz aller Angriffe und Verleumdungen kann niemand, der auch nur ein paar Stunden unseres Programms hört, uns die journalistische und überhaupt intellektuelle Qualität absprechen. Sag mal, hast du eigentlich eine Lieblingssendung bei uns? Oder vielleicht mehrere.
Heieiei, ist nicht das ganz ist fair, ja eine Gewissensfrage, das ist wirklich nicht fair. Also jetzt mache ich es mal so. Ich bin jetzt Erich Mielke, also sozusagen der Vorgänger von Nancy und sage einfach, ich liebe euch. Ich liebe euch doch alle. Also ich muss ehrlich sagen, also morgens das Erste, was ich mache, ich klicke auf den Nachrichtenknopf. Es ist ja wunderbar in der Mediathek, dass man das sofort machen kann, höre die aktuellen Nachrichten. Dann höre ich mir die aktuelle Sendung an, jeden Morgen. 3 Interviews mit immer wieder hervorragenden Experten. Da muss ich sagen, die wären früher alle in meiner Sendung gewesen. Vor 10 Jahren ist das ja alles noch möglich gewesen. Wenn ich denke, wen ihr alles aufbietet von führenden Bankern, Wirtschaftsleuten, dann Virologen, Auslandsleuten über Nahost und Ukraine und es ist einfach klasse und dann immer ein sehr guter Kommentar. Aber es sind natürlich auch diese ganzen Leckerbissen drin. Also wenn unser Freund Matthias Matusek da loslegt, er macht Sendungen über Chesterton, über Bach, es ist einfach toll. Lassan hat jetzt eine Sendung gemacht mit einer Frau, die diese ganzen Gender-Volksbefragungen managt. Hoch erfolgreich, ja. Ganz lustig, immer klasse. Und dann unsere beiden Buster Berlin. Es ist ja für mich eine völlig andere Welt, was die da machen. Oder Ludger K., das sind doch alles Koryphäen. Und dann muss ich noch eins sagen, weil mein Leben bestand ja eigentlich aus Moderation. Ich war ja Moderator und Nachrichten und all dieses Geschäft kenne ich ja aus dem FF. Aber eure Moderatoren sind einfach klasse. Das muss ich hier mal einfach sagen. Das ist manchmal ein bisschen schräg, aber das sehe ich als alter Mann und denke, meine Güte, da müssen ein bisschen historisches Wissen noch haben oder sowas. Alles beiseite, es ist wirklich klasse und ich muss sagen, das Echo, was ich höre, und ich werde ja wahnsinnig oft angesprochen, in Los Angeles jetzt vor 14 Tagen in der Lounge von der Swiss, mit der ich immer fliege, kommt ein alter Unternehmer, der weltweit unterwegs ist und sagt, Sie sind doch der Mann vom Kontrafunk. Ist alles irre. Ich hoffe, dass er jetzt spendet.
Ich glaube es fast nicht, aber man muss es dir glauben.
Wir müssen mal zusammen verreisen.
Ja.
Oder wenn ich mit dem Zug fahre. Es ist unwahrscheinlich, also ich kann mal platt sagen, mich spricht aufs ZDF kein Mensch mehr an. Wir haben eine völlig neue Welt. Die Öffentlich-Rechtlichen werden völlig überschätzt. Das Eigentliche spielt sich doch heute im Internet ab. Die Quoten, die ich da erreiche zum Beispiel, das ist sensationell. Und Kontrafunk, das ist doch die Geschichte. Wir werden doch immer mehr. Es ist doch nicht so, dass die Leute die Flucht ergreifen.
Also ich stelle mir vor, alle unsere Kollegen, zumal die gerade von dir Gelobten, sitzen jetzt mit glühenden Öhrchen und haben das gehört. Ich benutze die Gelegenheit, um zu erwähnen, dass wir unser Programm auch noch erweitern. Jetzt zum neuen Jahr kommen zwei neue Sendungen hinzu. Nicht, dass wir zu wenig Arbeit hätten, aber das war von Anfang an geplant. Wir haben es nur erst jetzt realisieren können. Das sind zwei Fachmagazine. Das eine heißt Mensch und Medizin und das andere Lehrerzimmer. Und man kann sich natürlich vorstellen, was das ist. Das sind zwei Bereiche unserer Gesellschaft, die extrem wichtig sind und die extrem genau beobachtet werden müssen, so wie der Rechtsstaat im Kontrafunk, den es ja schon gibt als Sendereihe. Aber jetzt kommt, weil wir ja eigentlich auch ein Kind von Corona und von dieser ganzen Viruslüge sind, jetzt kommt eine Fachsendung hinzu, die ganz unaufgeregt und sehr souverän und kompetent Mensch und Medizin erörtert. Und ich habe in diesen Tagen, ist ja auch immer so ein bisschen Rückschau-Stimmung dabei, kurz vor dem Jahreswechsel, auch aus geschäftlichen Gründen, weil man natürlich die Zahlen zusammenrechnet. Ich habe festgestellt, wie viele Mitarbeiter wir haben und ich sage mal die Zahl 71.
Oh.
Das ist schon ein extremes Wachstum, was wir da jetzt hingelegt haben. Wir haben 71 Mitarbeiter nah und fern, natürlich nicht jeder täglich im Dienst, aber so viele Köpfe gehören mittlerweile zum Kontrafunk. Wir haben zufällig auch 71 Investoren, die mit ihrem Geld und mit ihrer Zuneigung das Ganze ermöglichen. Und du bist jetzt auch gerade 71, nicht wahr?
Ja, also das wird ja jetzt fast magisch. Aber das klingt jetzt wahnsinnig viel. Es ist auch für einen Sender wie Kontrafunk viel. Aber man muss jetzt sofort dagegen schneiden. Das öffentlich-rechtliche System in Deutschland, das mich ja wunderbar üppig mit meiner Pension ausstattet, er hat Tausende von Mitarbeitern, Milliarden Budget. Das heißt, die werden mit Geld und Personal überschüttet und dieses Personal wird noch so bezahlt, dass es sich geölte Parkettböden und Massagesessel leisten kann. Dagegen ist der Kontrafunk ja winzig klein. Und deswegen kann ich nur sagen, aus diesen Investoren, die müssen sich jetzt in den nächsten Tagen nach dieser Sendung weihnachtlich gestimmt verdoppeln und verdreifachen. Das ist das bestangelegte Geld, kann ich nur sagen, aus Erfahrung.
So, und jetzt machen wir das, was wir ja eigentlich jeden Sonntag hier in der Sonntagsrunde machen. Wir betrachten nämlich die Woche. Und die Weihnachtswoche ist natürlich ganz besonders auch dadurch charakterisiert, dass sie einerseits Hoffnung bringt, was wir ja sonst nicht immer so zu bieten haben, muss man ja sagen, angesichts der Umstände, mit denen wir es in der Politik zu tun haben.
Naja, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ging nach 51 Jahren, da habe ich gesagt, ich habe jetzt über Jahrzehnte jeden Abend guten Abend gewünscht, um ihnen dann zu sagen, dass eigentlich kein guter Abend ist, weil alles so schrecklich ist. Und das ist gegenwärtig ja mit Händen zu greifen, also jede Kontrafunksendung. Am Ende muss man ja sagen, wie überleben wir überhaupt noch? So schlimm ist ja die Lage, auch jetzt gerade in diesen Tagen.
Davor müssen die Mitarbeiter im ZDF bewahrt werden durch eine Traumapräventionsgruppe, habe ich gelesen. War das ein Scherz oder stimmt das wirklich?
Das ist ja alles wie 1. April. Also es fing ja schon mit diesen Gleichstellungsbeauftragten und sowas alles an. Jetzt haben wir den Queerbeauftragte und sowas alles. Jetzt gibt es eine Traumabeauftragte, die, weil doch diese schrecklichen Nachrichten von überall kommen und die Journalisten förmlich darüber zusammenbrechen. Ich meine, was sind wir für eine Weicheier- und Waschlappengesellschaft geworden? Das ist nun unser Beruf. Also ich habe damals live sozusagen im Studio sitzend erlebt, als ich das Heute-Journal moderierte, den Anschlag auf Schäuble, den ich ja gut kannte. Und plötzlich kriege ich den Zettel auf den Tisch. Attentat auf Schäuble, Lebensgefahr. Dasselbe war übrigens bei Lafontaine. Lockerbie-Absturz. Da war ich damals live im Studio und wusste jetzt ganz genau, wenn ich das jetzt sage, sitzen Leute zu Hause, die haben auf der Maschine Angehörige. Ja, da brauche ich doch kein Traumabeauftragten, das ist doch mein Beruf. Ja, es ist irre. Also ich hoffe, dass Kontrafunk jetzt auch einen Traumabeauftragten hat. Mhm. Vor allem, wenn ich mich hier so aufrege.
Das wirst du dann. Also schlechte Nachrichten heutzutage allerdings haben es ja auch an sich, dass sie gar nicht gebracht werden. Ne? Also ich weiß gar nicht, was die vielen Traumabeauftragten zu tun hätten, wenn die, sagen wir mal, auf dem Platz mit Herzinfarkt zusammengebrochenen oder gestorbenen Fußballer oder... Das ist ja auch so etwas, man hört davon und liest davon nichts, es sickert nur so durch Fachorgane, Piloten, die in Flugzeugen zusammenbrechen am Steuerknüppel. Man weiß ja, dass die Piloten zusammen mit den Soldaten eigentlich zu der gesündesten Bevölkerungsgruppe überhaupt gehören, ne? Das ist ja klar. Mhm. Und dann mussten die alle geimpft werden. Und niemand möchte natürlich da irgendeinen Zusammenhang herstellen, aber es ist schon erschreckend und erstaunlich, dass also in den letzten Monaten mehr und mehr Piloten halb leblos da aus dem Cockpit gefischt werden müssen.
Ja, und kein Mensch redet darüber. Also du sprichst was an, was ich jetzt unmittelbar erlebt habe auf einem meiner letzten Flüge. Ich mache ja immer Folgendes. Man muss immer gleich zur Stelle sein. Also ich spreche in Berlin inzwischen jeden ukrainischen jungen Mann an, der aus seinem Ferrari oder seinem Porsche steigt und frage, warum er nicht im Krieg ist. Nicht? Das ist ja für mich das Allererschütterndste. Wir haben ja eine Kriegseuphorie und über 200.000 junge Männer, oft im Luxusoutfit sozusagen, sitzen hier in Deutschland. Und genauso gehe ich immer bei der Bahn oder vor allem beim Flugzeug, wenn ich aussteige und sage den Piloten, wenn die Tür da auf ist, wenn man da vorbeikommt, übrigens vielen Dank für die sanfte Landung jetzt eben und dass sie mich auch richtig angesprochen haben, die nämlich diesen Gender-Mist nicht mitmachen mit Hello everyone und liebe Gäste und so, da sagen meine Damen und Herren. Das habe ich jetzt gemacht bei einem meiner Flüge. Zwei blutjunge Piloten sitzen da, erstarren, als Opa da auftritt und sagen, wir kennen Sie doch von YouTube. Sie haben doch gesagt, wir werden von Idioten regiert. Das ist ja das Tollste, was wir je gehört haben. Ist Kult bei uns. So, und dann sagen die beiden, wir wissen, wie Sie denken. Was Corona angeht, wir beiden sind ungeimpft, sind von der Fluggesellschaft an die Seite geschoben worden vor 2-3 Jahren. Wir durften als Ungeimpfte nicht mehr fliegen. Jetzt sind wir die Begehrtesten, wurden wieder zurückgerufen, weil nämlich die geimpften Kollegen reihenweise krank sind. Und das höre ich ja von überall. Also selbst aus Rundfunkanstalten, jetzt will ich keinen Sender nennen, da halten nur noch die Ungeimpften den Betrieb aufrecht, weil die anderen liegen da alle mit Grippe und Corona rum. Und mein alter Satz ist ja immer, alles ist Biografie, dass die Stimmung sich gewandelt hat, liegt auch am Kontrafunk, liegt an den Demonstrationen, liegt an der Wachheit der Leute, vor allem im Osten, und liegt an den wahren Zahlen, denn es waren doch alle Pläne schon in der Schublade. Neuer Lockdown, dann Maskenpflicht, Impfkampagnen, das war doch alles in der Schublade für diese Wochen, wo wir uns jetzt unterhalten. Da sollte das doch alles sein. So, jetzt ist ja nichts gekommen. Warum denn? Nicht, weil plötzlich ein Heilungswunder geschehen ist, sondern die wissen doch ganz genau, was los ist. Mir sagt eine Kollegin, der ich vor ein paar Tagen noch in Berlin begegnete, ganz radikale Befürworterin von diesen ganzen Corona-Maßnahmen, Ihr Mann, vierte Impfung, 2 Tage später Hirnschlag. Da redet kein Mensch drüber. Gunther Emmerlich, der große Sänger, der hat eine Impfkampagne nach der anderen gemacht. Er hat doch mit diesem großartigen CDU Kretschmer Ministerpräsident da in Sachsen impfen, impfen und nochmal impfen. Ich glaube, der ist 5-mal geimpft. Plötzlich tot. Also wir haben noch nie so oft gehört, plötzlich und unerwartet. Das ist doch jetzt so ein Slogan überall. Plötzlich und unerwartet. Junge Sportler, unser Kollege Hans Meiser mit 70, der hatte vorher nie irgendwas. Das sind Sachen, die weiß die Öffentlichkeit. Und deswegen ist es lächerlich, und du hast das eben richtig angesprochen, dass das verschwiegen wird, auch im Öffentlich-Rechtlichen. Und ich sage immer, das Dramatische ist weniger das, was gesagt wird, was ja erkennbar oft Unsinn ist. Das Entscheidende ist, was verschwiegen wird.
Ja, genau. Dafür sind wir unter anderem da, weil du gerade von Impfungen und von Krankheitsfällen und so weiter sprachst, habe ich natürlich an unseren verehrten Bundeskanzler gedacht, der die Woche eröffnet hat mit 2 Strichen. Das war aber kein Strichmännchen, sondern er hat verkündet, seine aktuellen Tests, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, meine aktuellen Tests zeigen 2 Striche. Also er hatte diese C-Seuche eingefangen. Wir wünschen ihm alles Gute. Es wird ja alles wieder gut werden, nehme ich mal an. Er ist ja auch weiterhin im Dienst, hat ein bisschen von zu Hause gearbeitet, aber was heißt eigentlich meine aktuellen Tests? Testet der Mann sich jeden Tag wirklich?
Du, ich kenne so viele Leute, die inzwischen so verängstigt und in Panik sind, dass die das in der Tat machen. Man glaubt das ja alles gar nicht. Nun würde ich bei Olaf Scholz sagen, er hat natürlich zur richtigen Zeit diese 2 Striche gehabt, denn es standen gerade die Bauern vor der Tür. Und da kann ich nur sagen, wie großartig, dass wir die Bauern haben. Alle anderen pennen. Die gesamte Industrie geht den Bach runter, es demonstriert kein Mensch. Und die Bauern gehen auf die Straße. Also es finde ich toll. Und Özdemir ist da ja dann auch gewesen, hat die Kritik gleich als Rassismus bezeichnet. Also wir leben ja in Zeiten, die sind ja einfach irre. Du darfst jetzt einen türkischstämmigen Landwirtschaftsminister nicht kritisieren, weil das Rassismus ist. Aber nein, diese Corona-Geschichte, es ist ja alles ein Witz. Also ich erlebe es hier auch im Wallis. Also hier oben ist kein Mensch geimpft. Ich bin die letzten 3 Jahre immer hier hingeflohen, weil alles so frei war, ohne Masken, ohne alles. Die leben hier alle fröhlich vor sich hin. Und dann guckst du mal aus dem Fenster und siehst plötzlich da hier auf dem Weg jemand mit Maske rumlaufen. Draußen, in der frischen Luft, wo kaum ein Mensch spazieren geht, da kannst du sofort sagen, das ist ein Deutscher. Ja. So irre.
Also zu Demonstrationen kommen wir sicher gleich noch zurück. Ich schwenke jetzt mal auf Weihnachten ein, denn es ist natürlich auch ein Moment, sich mit der Kirche, mit Traditionen auseinanderzusetzen. Und da hat die Woche ja nun tatsächlich einiges zu bieten gehabt. Womit wollen wir anfangen? Mit abgeschlagenen Krippenköpfen in Rüsselsheim?
Tja, das ist ein Ding. Ja, also es ist ja fast schon eine Marotte, aber ich sage immer, wir haben als Journalisten die Pflicht, dann auch die ganze Wahrheit zu sagen. Deswegen sage ich bei Rüsselsheim nicht einfach Rüsselsheim, sondern sage immer das CDU-regierte Rüsselsheim, die Opelstadt. Da regiert die CDU. Dort hat der Gewerbeverein ja diese Krippe aufgestellt, jedes Jahr lebensgroße Figuren. Ich habe die mal gesehen, super, riesengroß auf dem Marktplatz. Ja, geköpft. Nach einer Nacht, jetzt vor ein paar Tagen erst. So, da sagt der Gewerbeverein, der diese Krippe aufgestellt hat. Och, das ist ein makabrer Scherz. Ein makabrer Scherz. Die Polizei ist verpflichtet, dem nachzugehen und spricht von einer religiös motivierten Tat. Die Polizei. Kein Wort vom CDU-Oberbürgermeister. Es ist doch ein Kniefall vor den muslimischen Kunden. Anders kann man es doch gar nicht sagen. Aber um das Ganze noch zu steigern, lieber Burkhard, das CSU, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, CSU regierte Karlstadt in Franken. Das ist eine mittelgroße Stadt. Andreasmarkt heißt dort immer der Weihnachtsmarkt. Lässt diesen Weihnachtsmarkt mit dem Muezzinruf eröffnen. Christus ist quasi entsorgt, Das wird verkauft von dem CSU-Überbürgermeister als Beitrag zur Willkommenskultur und dass wir uns doch mal auch in die Kultur dieser lieben Gäste, die da jetzt alle reinströmen, die Facharbeiter und Ärzte in Massen, die da im Luxushotel irgendwo wohnen, dass wir uns deren Kultur doch öffnen. Und jetzt braucht man nur ein ganz bisschen Hirnschmalz oder einmal ein bisschen googeln. Was ist der Muezzinruf? Der Muezzinruf heißt, es gibt keinen Gott, der größer ist als Allah. Und Allah, der Größte, hat einen Prophet und der heißt Mohammed. Jetzt stell dir mal im Augenblick die Krippe vor. Jesus kommt auf diese Welt, das feiern wir jetzt. Und davon ist Europa entstanden. Das ist eben die Kultur, das kann ja gar keiner bestreiten. Und das heißt, Bethlehem, die Weihnachtsbotschaft, ist die Ausrufung der Macht des lebendigen Gottes über einer sterbenden Welt. Jesaja, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über die da wohnen, im dunkelfinstern Lande scheint es hell. Das heißt, es ist der Machtanspruch des lebendigen Gottes über diese sterbende Welt vor 2000 Jahren. Und eine von christlichen, dem Namen nach, Politikern beherrschte Region dreht das einfach um, der Machtanspruch Allahs. Die merken inzwischen nicht mehr, wie bekloppt, wie pervers das eigentlich alles ist. Und ich habe darüber nicht gesprochen. Ich habe das jetzt bei der Jungen Freiheit, wo ich ja die Titelgeschichte jetzt in der Weihnachtsausgabe habe, habe ich das mal angedeutet. Jetzt sage ich das mal ein bisschen deutlicher. Ich habe durch meine Verbindungen in den Springer Verlag jetzt aus allererster Quelle, was Henry Kissinger kurz vor seinem Tod, der ist ja jetzt gerade gestorben mit 100, war er noch einmal in Berlin und in einem internen Gespräch im Springer Verlag mit den dortigen Spitzen und der Verlegerin, hat er gesagt, als einer, der aus Fürth stammt, also aus Franken, jammervoll über Deutschland. Wir machen uns kaputt und richten uns selber zugrunde durch unseren Selbsthass. Zweitens durch die Selbstzerstörung unserer Kultur. Und der Schlüsselfehler von allem war die Grenzöffnung 2015 durch CDU und CSU und SPD und damit der Import des Antisemitismus. Das sagt ein so weiser alter Staatsmann, der seine deutschen Wurzeln noch einmal erkennt und sagt, das Land geht kulturell zugrunde an Selbsthass. Also wenn du in einer Demo mitläufst, wo geschrien wird, Deutschland, du Stück Scheiße, Entschuldigung, zu Weihnachten, dass ich das sage, dann wirst du Bundestagsvizepräsidentin, Claudia Roth. Dieser Selbsthass, aber gleichzeitig, das ist für mich so erschütternd, wir zerstören unsere Kultur selbst. Also Herr Merz will jetzt die Weihnachtsbäume retten und Söder ruft nach Hamburg, dass doch bitte die Kitas da wieder die Adventskränze aufhängen. Wie verlogen ist das alles?
Ja, also gerade aus dem Mund von Söder ist es interessant. Der war ja auch im Zusammenhang mit seinem Kreuzerlass, der vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gerade bestätigt wurde. Also es wurde höchstrichterlich erlaubt, dass nun doch da in Dienstgebäuden Kruzifixe aufgehängt werden. Aber statt, dass man sich erinnert, dass derselbe Söder doch irgendwie noch ganz anders gesprochen hatte, also er ist ja jetzt nicht derjenige, der sich da zum Kreuz durchweg bekannt hat.
Das ist das, was mich auch ein bisschen verzweifeln lässt an manchen unserer alternativen Medien. Vielleicht liegt es auch am Lebensalter, dass man zu viel erlebt hat und zu viel weiß. Man muss doch sofort den Hintergrund sehen. Viele unserer Kollegen, aber auch in den Blogs, in den Kommentarblogs, ein großer Jubel, ein Sieg, das Kreuz darf aufgehängt werden. Die Wahrheit ist etwas ganz anderes. Herr Söder hat diesen Prozess verloren. Warum hat er ihn verloren? Weil er nach der Wahl, wo er ja versprochen hat, ich hänge überall Kreuze auf, paar Wochen später erklärt er, ach, das war ein Fehler. Das würde er nie wieder so machen, denn Bayern sei ja ein liberales Land.
Genau.
Er hat das dann gekrönt. Kurz vor dieser Wahl hat er sich dieser LGB-KDW-EDEKA-Bewegung da, dieser queeren Bewegung an den Hals geworfen.
LGB-XXL-AOK-PP+.
Ja, das ist AOK, ist auch schön. Also da hat er sich dieser Mini-Bewegung an den Hals geworfen, indem er in einem schwulen Kultlokal eine Pressekonferenz gegeben hat, dass er jetzt ein bayerisches Aktionsprogramm für queeres Leben vorlegen will. Und was wir jetzt in Berlin erleben, da bleibt einem der Atem stehen. Erst vorgestern hat die dortige CDU, die dort ja dann regiert, einen Maßnahmenplan für queeres Leben in Kitas und Grundschulen vorgelegt. Da schreibt mir jetzt hier ins Wallis ein ganz bekannter Lehrer aus Berlin, man muss die Kinder jetzt retten vor der CDU. Ich bring's mal auf den Punkt. Die ist ja schlimmer wie Rot-Rot-Grün. Jetzt werden doch die Kinder in der Kita damit belämmert. Und jetzt kommt der Hammer und ich sitze ja jetzt hier in der Schweiz. Ich lese gestern am Samstag die Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung. Da ist die Titelgeschichte Deutschland im Stillstand, also die Überschrift ist falsch. Der ganze Artikel ist ein Jammerbild über Deutschland. Man müsste sagen Deutschland im Untergang. Und als Beispiel ist dann unten noch ein extra Artikel. Die CDU in Berlin hat vorvorgestern beschlossen, dass Flüchtlingsmänner, die sich als Frauen verstehen, nicht mehr abgeschoben werden dürfen. Also das ist der 1. April, Loriot, Realsatire in einem. Das Schlimme ist doch, die meinen das ernst. Mhm. Die meinen das ernst. Und jetzt kommt Herr Merz mit seiner Leitkultur. Die CDU kopiert ja 1:1 Pegida. Also man kann das ja alles nachgucken, was Pegida zu Flüchtlingen gesagt hat 2015. Wird jetzt plötzlich von der CDU kopiert? Die AfD wird sowieso 1:1 kopiert. Und die erschrecken immer, dass die Leute ja lieber das Original wählen. Aber diese Verlogenheit, ich muss ehrlich sagen, ich sage immer, wenn ihr die Leitkultur von Merz und Söder sehen wollt, dann guckt nach Berlin. Mhm. Dort wird sie nämlich praktiziert. Und ich bitte dich, auf der Zunge zergehen zu lassen, ein männlicher Flüchtling, der heute feststellt, ich fühle mich als Frau, der darf nicht abgeschoben werden. Also mir verschlägt jedenfalls die Sprache.
Zur AfD hätte ich gleich noch ein paar Fragen, aber bleiben wir noch einen Augenblick bei christlichen Traditionen, bei Weihnachten, bei christlichen Parteien, soweit sie sich noch so benennen. In der Schweiz haben sie das übrigens schon abgeschafft. Die C-Partei nennt sich jetzt einfach die Mitte, aber das könnte ja in Deutschland auch noch kommen.
Ja gut, ich sage ja seit Jahren schon übrigens. Insofern bin ich ein bisschen der Nachfolger, obwohl Protestant, von Kardinal Meißner. Es war ja sein Steckenpferd. Man muss der CDU und der CSU einfach verbieten, dieses C im Namen zu führen. Ja. Es gibt auch übrigens keine christlichen Parteien. Es gibt nur Christen in der Partei. Und es gibt Christen, wenn man so will, in allen Parteien. Nur die Frage für mich als Wähler ist immer, wo sitzen die meisten und wo ist das Programm so? Ich würde einfach sagen, die CDU ist ein Missbrauch des Namens.
Du sprachst vorhin von bekloppt und von Selbstzerstörung und das Ganze findet ja nicht nur auf politischem Parkett, sondern auch in der Kirche oder in den Kirchen selbst statt. Ein paar Stichworte nur, um es auszuführen. Queer-feministisches Krippenspiel in der Berliner Galiläa-Kirche. Du lachst, Berlin ist dein Bezirk. Aber bitte, ich meine, die katholische Kirche jetzt selbst hat ja mit einer neuen Verlautbarung des Papstes zu tun, dass also, wie heißt das, irreguläre Beziehungen auch gesegnet werden können. Ja, ist das ein theologischer Dammbruch oder Durchbruch oder was ist das?
Naja, es wird natürlich jetzt alles wieder schön geredet. Also die Konservativen sind natürlich erschüttert, dass also schwule Paare auch in der katholischen Kirche gesegnet werden dürfen, was ja ausgeschlossen war bisher. Und man fragt sich ja, ist der Papst verrückt geworden? Hat ja ein bisschen den Eindruck, dass der jetzt in seiner Senilität zum Schluss noch alles zertrümmert, was eigentlich richtig katholisch ist. Ich war ja gerade in den USA zu der Zeit, einen führenden Kardinal dort einfach rausgeschmissen. der klare konservative Ansichten hat. Er hat einem anderen Kardinal die Wohnung im Vatikan gekündigt und all sowas. Also wir erleben jetzt in der katholischen Kirche einen Wahnsinnsniedergang und ich flechte das mal ein. Sie nehmen sich, vor allem in Deutschland mit dem sogenannten synodalen Weg, die evangelische Kirche in ihrer Zeitgeisthörigkeit zum Vorbild. Also das ist sowas, wenn du jetzt deinen Kontrafunk auf die Beine bringen willst, dann nimmst du dir ein Beispiel an Karstadt, Kaufhof und Benko. Also du nimmst dir an einem untergehenden Unternehmen ein strategisches Beispiel, wie wir den Kontrafunk nach vorne bringen. Genau das passiert im Augenblick. Die katholische Kirche nimmt sich den Protestantismus zum Vorbild, der sich ja selbst auflöst, was die Lehre angeht. Also das queere Krippenspiel ist ja nur die Spitze des Eisberges. Und damit Millionen von Mitgliedern verliert. Die Austrittswelle aus der evangelischen Kirche ist ja viel dramatischer als aus der katholischen. Das heißt, sie nehmen sich die Titanic zum Vorbild für die Stabilität ihres Kreuzfahrtschiffes. Und dieser konkrete Fall, den du jetzt ansprichst mit der Segnerei, also erstens kann ich immer nur sagen, in der Kirche wird jeder gesegnet, der zum Gottesdienst geht. Denn das Ende des Gottesdienstes ist der Segen für alle, die da sitzen. Jetzt macht man Folgendes und sagt, also die Segnung der homosexuellen Paare ist ja jetzt außerhalb der normalen gottesdienstlichen Feier, ist also nicht zu verwechseln mit Ehe. Ist doch alles Blödsinn. Für die Leute ist das 1:1. Wer da jetzt vom Altar kniet und gesegnet wird, das ist für die eine Eheschließung. Also für mich ist das Schlüsselwort, dass der bekennende schwule Kollege von uns, der auch einen eigenen Online-Auftritt hat, David Berger, einer der großen Gelehrten der katholischen Kirche, der gesagt hat, selbst als Betroffener, das ist ein Dammbruch, damit zerstört man die katholische Lehre und das wird auch Konsequenzen haben, was die Lehre mit Doppel-E angeht. Die Leute können doch nur noch flüchten. Also wenn die Kirche sich nicht mehr unterscheidet von irgendwelchen weltlichen Organisationen, nur es ist ein Dammbruch, aber unsere ganze Zeit ist ja, in der wir jetzt leben, wie ein Dammbruch. Der große Intellektuelle der Antike, der Apostel Paulus, hat im Römerbrief vor 2000 Jahren geschrieben, aus dem Mund Gottes, was die Welt angeht, sie ist dahingegeben. Also im Griechischen heißt das paedoken, dahingegeben. Und wir erleben das in diesem Augenblick, wo wir uns unterhalten, in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Man hat irgendwie den Eindruck, es ist dahingegeben. Es gibt keine Maß mehr, keine Mitte mehr, keine Grundlagen, Prinzipien. Das Grundgesetz spielt doch in Deutschland überhaupt keine Rolle. Und wenn irgendeiner den Staat delegitimiert, dann sind wir das doch nicht. Dann ist das der Staat selbst. Die gegenwärtig handelnde Politik delegitimiert den Staat und die Kirchenoberhäupter heute delegitimieren die eigentliche Botschaft und deswegen kann man nur die Flucht ergreifen. Ich bin aber immer optimistisch und sage mir, der Papst Benedikt, zu dem ich einen Draht hatte, sage immer, ist mein intelligentester Leser. Der hat da meine Bücher alle gelesen und der hat gesagt, wir brauchen eine Bekenntnisökumene. Das heißt, all die Christen, egal ob evangelisch und katholisch, die an das Biblische, das Bekenntnis glauben, die müssen zusammenrücken. Alles andere kann man vergessen. Und der Papst selbst war ja ein kategorischer Gegner der Kirchensteuer. Und deswegen kann ich nur sagen, schafft die Kirchensteuer ab, dann habt ihr wieder eine normale, lebendige Kirche. Denn dieser ganze Firlefanz existiert ja nur, weil es Geld da ist.
Das hat ja auch gerade ein CSU-Politiker namens Stefan Pilsinger gefordert. Also das müsste ja in deinem Sinne sein.
Ja, natürlich ist es in meinem Sinne. Nur der Witz ist ja, die Parteien, die jetzt gerade an der Macht sind, haben das ja alle geradezu in ihrem Programm. Die FDP wollte immer schon das alles abschaffen. Die Grünen wollten immer schon alles, was mit Kirche zu tun hat, abschaffen. Und die SPD auch. Dass sie das jetzt nicht tun, obwohl sie die Mehrheit dazu hätten, ist doch der Beweis, was aus der Kirche geworden ist. Denn die Kirchen, katholisch und evangelisch, sind doch die Wahlhelfer für Rot, Rot, Grün und FDP. Ja, die wären doch blöd, wenn sie die Kirchensteuer abschaffen. Und auch unsere Zuhörer sollten jetzt wissen, jede Steuererhöhung, die jetzt stattfindet, und die Steuern, wenn er jetzt sekündlich erhöht, spült das Geld in die Kirche. Denn die Kirchensteuer wird gemessen an der Höhe der allgemeinen Steuer. Das heißt, die Kirchen werden immer reicher. Denen ist doch völlig wurscht, ob die Leute nicht mehr in Gottesdienst kommen und austreten. Die haben doch Geld ohne Ende. Das ist das Problem. Also deswegen kann ich nur sagen, 71 Kommandantisten,
Aktionäre,
das müssen jetzt nach dem heutigen Gespräch 7.000 oder 70.000 werden. Liebe Leute, gebt doch euer Geld doch nicht für den eigenen Untergang. Ich begreife das alles nicht.
Wir haben ja im Kontrafunk schon einige Erfahrungen mit den Kirchen, also jedenfalls mit den Kirchenverwaltungen gemacht. Und viele Hörer wissen es. Wir haben es auch schon ein paar Mal thematisiert, aber manche wissen es vielleicht noch nicht. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Deswegen erzähle ich es ganz kurz an dieser Stelle. Wir haben ja auch eine Gottesdienstübertragung, also einen wöchentlichen Sonntagsgottesdienst im Programm. Der wird dann auch nochmal wiederholt. Und die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat ganz offiziell verboten, mit uns zu kooperieren. Also Kirchengemeinden dürfen sich kirchenrechtlich eigentlich gar nicht dazu hergeben, mit uns irgendwie gemeinsame Sache zu machen, was natürlich schon interessant ist. Also die Kirche versucht, die Verbreitung von Gottes Wort zu verhindern. Ja, so kann man es zusammenfassen.
Ja, natürlich. Also das ist eigentlich widersinnig. Und vor allem dann natürlich die, ich glaube, unausgesprochene Begründung. Also wir sind ja hier für die quasi Nazis. Diese Keule wird ja immer geschwungen. Ich bin immer dankbar für unseren jüdischen Kollegen Henrik M. Broder, der dann sagt, wie harmlos muss doch das Dritte Reich gewesen sein, wenn das, was wir hier machen oder was er schreibt, als Nazi bezeichnet wird. Das ist die Leugnung des Holocaust, indem man harmlose Dinge, wie wir hier machen, aus der Meinungsfreiheit rausbringt. Aber ich habe es ja mitgekriegt, hat mich am meisten aufgeregt. Statt dass die katholische Kirche, ich würde es ja anders sagen, ich würde ja sagen, dass diese bösen Rechtsradikalen sich endlich mal bekehren von ihrem falschen Weg, müssen Gottesdienste ausgestrahlt werden. Ich würde es ja einfach umdrehen. Nein, dass sie es nicht tun, ist auch ein Zeichen von Angst. Weil du natürlich aufgerufen hast, und das weiß ich ja noch, deswegen habe ich mich ja auch mit meinen Gottesdiensten daran beteiligt. Du hast ja geschrieben, wir nehmen hier nicht jeden Pfarrer. Also der soll dann auch schon mal ein bisschen unsere Linie hier vertreten. Und das darf man heute alles nicht mehr sagen. Also wenn du jetzt gesagt hättest, wir brauchen ein queeres
Krippenspiel.
Krippenspiel. Oder dieser tolle Pfarrer, der da aufgetreten ist beim Kirchentag.
Oh ja.
Das war doch der Höhepunkt dieses Jahres. Also der Zenit des Irrsinns war auf dem Kirchentag der Pfarrer, der gesagt hat, Gott ist queer.
Das war schon Blasphemie, ne?
Und jetzt komme ich wieder vom Anfang her. Wer saß hinter diesem Pfarrer? Derjenige, der diesen Kirchentag verantwortet hat, nämlich der CDU frühere Innenminister Thomas de Maizière. Du kannst gar nicht so viel essen, wie, also jetzt will ich das nicht sagen, aber ich kann nur sagen, dass ihr diese Gottesdienste macht, finde ich unfassbar toll. Und es gibt immer noch mutige Katholiken, die das machen, und mutige Protestanten. Ich gehöre ja zu den Stammmitpredigern, aber gleichzeitig auch zu den Stammhörern. Ich finde das toll.
Also, wir werden als rechts verschrien, das ist bekannt, jedenfalls von den extrem Linken. Die definieren ja alles. Die finden ja, dass wir eigentlich tun können, was wir wollen. Wenn sie sagen, dass wir rechts sind, dann scheint das so zu sein. Aber die AfD, die ja nun in den Umfragen ständig steigt, und man kann ja drauf wetten, dass der Zeiger auch demnächst bei 25% ankommt. Jetzt sind es 23%. Das hat also das Umfrageinstitut Forsa herausgefunden. Und was sagt der Forsa-Chef dazu? Der sagt, das sei ja schon erstaunlich, wie viele Leute jetzt da die AfD wählen. Und das sind mehr als die NSDAP bei der Reichstagswahl im September 1930 gekriegt hat. Das ist schon ein toller Vergleich, ne?
Ich sag mal, alles ist Biografie. Dass der gute Herr Güllner, der natürlich in der Branche bekannt ist als Wasserträger der SPD, in seinen Umfragen, das war immer wie Allensbach früher bei Elisabeth Nölle-Neumann, das ging immer in Richtung CDU, so frisiert der seine Umfragen in Richtung SPD. Nun kann er da nichts mehr frisieren, weil seine Lieblingspartei quasi nur noch auf dem Papier existiert. Das ist ja eine Splitterpartei in allen Umfragen, vor allem in den Landtagswahlen. So, jetzt muss er sich natürlich neue Gegner suchen, beziehungsweise neue Verbündete. Und man muss mal ein bisschen nur immer überlegen. Beim Fall Aiwanger fand ich das das ganz interessant. Genauso Süddeutsche Zeitung jetzt mit dem angeblichen Plagiat in der Doktorarbeit von Alice Weidel. Cui bono? Wem nützt das Ganze? Das nützt nicht den Linken, das nützt letztlich, bayerisch gesehen, der CSU. Die wollten Aiwanger weghaben. Die wollen jetzt die AfD weghaben. Also das wird mal auch von unseren Leuten so, das ist diese linksradikale Truppe da von der Alpenpravda. Da spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Und wer ein bisschen die Zusammenspiel in München kennt, wem nützt denn das Ganze? Das heißt, Herr Güllner weiß doch zum Beispiel schon, künftig wird er Umfragen machen müssen im Auftrage einer CDU-geführten Bundesregierung. Also wendet man sich da schon mal ein bisschen. Das Ganze ist doch ein unfassbarer Skandal. Die Wähler der AfD gleichzusetzen mit denen in den 30er Jahren der NSDAP. Dass sie das aber tun, liegt daran, dass sie wissen, wer die AfD wählt. Das weiß auch der Verfassungsschutz. Warum ist er denn so aufgeregt? Die wissen doch, die AfD wird eben nicht nur gewählt von irgendwelchen alkoholisierten, arbeitslosen, in Plattenbau wohnenden Irren, sondern die Stammwählerschaft sind heute Ärzte, Polizisten, Soldaten, Lehrer, all diejenigen in den Berufen, die nicht mehr aus noch ein wissen.
Handwerker,
Mittelstand. Sie wissen, wer diese Partei wählt. Und INSA, das ist ja das präziseste Institut, was es in Deutschland überhaupt gibt. Das INSA-Institut hat ja diese Analyse gemacht, die ist unbestreitbar. So, und dann ist doch die Panik. Die Panik ist, dass diese Leute das Stammpublikum der AfD werden. Und deshalb kann ich nur sagen, ganz gelassen, also jeder neue Angriff, siehe jetzt Verfassungsschutz Sachsen, stabilisiert die Wählerschaft der AfD. Damit will ich selber gar nicht sagen, ich bin der Journalist, ich bin nie in einer Partei gewesen. Ich habe da immer von außen betrachtet, aber muss doch die Realität sehen. Und jetzt kann ich nur sagen, macht doch weiter so. Also sie stabilisieren eigentlich die AfD, denn der Witz ist ja, dass auch Leute, die uns gar nicht so nahe stehen, plötzlich die AfD zur Partei des Jahres erklären. Weil sie das ja auch ist. Es gibt kein Phänomen, das so ist. So, und weißt du, was mir am meisten, was ich erschüttert bin, als der wunderbare Tischlermeister in Pirna zum Oberbürgermeister gewählt wurde, vor ein paar Tagen ja erst, da schreibt die Süddeutsche Zeitung als dicke Überschrift.
Der AfD-Tischler, ja.
AfD-Tischler Oberbürgermeister. Da merkt man dieses, ein Tischler oder Chupalla, Maler. Maler, also dieser Abscheu. Und da kann ich nur sagen, also jetzt mache ich aus dem Herzen keine Mördergrube. Ich möchte doch lieber einen Tischler, einen Maler, lebenserfahrene Leute in der Regierung sitzen haben als Kevin und Ricarda und wie sie alle heißen. Wir werden doch heute von einem Bildungsprekariat regiert. Deswegen ja mein Satz, wir werden von Idioten regiert.
Ja.
Und meine Forderung ist erstens, nur noch Leute in den Bundestag und Regierung zu lassen, die Lebenserfahrung haben und abgeschlossene Berufsausbildung. Und zweitens, alle Politiker müssen die Verantwortung für das übernehmen, was sie beschließen. Das heißt zu Deutsch, Windrad vor die Tür, Kinder in die Brennpunktschulen und nicht ins Edelinternat. Unsere Politik würde sich in 5 Minuten ändern.
Bei dieser Aufzählung der AfD-Wähler, Lehrer, Polizisten, Ärzte, Handwerker waren die Industriellen nicht dabei. Und es ist ja auch erstaunlich, wie sich der Chef da vom BDI, ist es glaube ich, Bundesverband der Industrie, Russwurm heißt der wohl, wie der sich geäußert hat. Also im Grunde genauso wie Güllner. Ne? Der betrachtet es auch als seine Lebensaufgabe, die sich abzeichnenden Mehrheitsverhältnisse präventiv anzubräunen und vor der AfD zu warnen.
Ich bleibe mal noch bei unserem jüdischen Kollegen Henrik M. Broder, der ja gesagt hat, als Jude, wenn ihr wissen wollt, wie es in den 30er Jahren so weit kommen konnte, dass Hitler an die Macht kam, dann guckt euch mal die Verhältnisse heute an. Auf welcher Seite hat denn damals die Industrie gestanden? Auf der Seite der Herrschenden, die Wasserträger derer, die unser Land nachher zerstört haben. Und dasselbe erleben wir doch heute. Das ist doch alles Wahnsinn. Da wird behauptet, dass da, wo die AfD besonders stark ist, die Wirtschaft kaputt geht. Ich erlebe das totale Gegenteil. Das hat man ja gesagt, der Tourismus in Mecklenburg bricht zusammen, wenn da die AfD stark wird. Das Gegenteil ist der Fall. Im Erzgebirge sollte der Tourismus zusammenbrechen. Da strömen die Leute hin, weil sie sagen, wir sind nirgendwo so sicher wie da. Elon Musk sitzt in Grünheide bei Berlin. Das ist eine AfD-Hochburg. Und dieser Mann, deswegen ist ja das E-Auto eigentlich kontaminiert, der hat ja vor der Bayernwahl quasi aufgerufen zur Wahl der AfD, indem er einen positiven AfD-Tweet da geliked hat. So, da müsste man doch jetzt sagen, du darfst kein E-Auto mehr kaufen, das ist ja jetzt kontaminiert. Du darfst jetzt auch Müllermilch nicht mehr trinken, das ist ja kontaminiert. Ich meine, Herr Müller hat sich mal mit der Frau Weidel getroffen, das ist doch alles ganz furchtbar. Und ich habe gerade heute einen Kommentar gefunden aus der Welt, der Kollegin Schneider, die vor einem Jahr schon geschrieben hat, hört mir auf mit dieser Kontaktschuld. Das ist doch alles furchtbar. Also dann darf ich auch nicht mehr sagen, der Himmel ist blau, weil das hat Adolf auch irgendwann mal gesagt. Wir müssen doch heute einfach wieder zurück zu normalen Zuständen. Das heißt, es gibt eine Partei, die ihr Programm ganz klar auflegt, das ist ja nicht geheim, und die Personen, die dahinter stehen, sind auch bekannt. Und wenn 23% sagen, wir finden die gut, dann ist das Demokratie. Und was ich auch nicht mehr abkann, in unseren Kreisen wird dann oft gesagt, ah ja, diese Partei, sie ist unappetitlich. Also das ist ja so ein Modewort, also sagt Herr Merz auch, unappetitlich. Entschuldigung, ich will doch keine Partei essen. Ich will, dass die mich anständig regiert. Und wenn das eben in Pirna die AfD ist, dann ist es eben die AfD. Also wir haben auch so ein bisschen Beißhemmungen, aber die Realitäten sprechen für sich. Es müsste ja an sich bei der ganzen Kampagne die Wählerschaft inzwischen halbiert sein. Mhm. Und Herr Merz wollte doch die Partei halbieren. Jetzt hat er so verdreifacht. Ja. Das ist doch ein tolles Programm.
Und das Ergebnis ist, dass die Regierenden nicht nur, sondern eben auch die CDU, CSU um sich schlagen. Und jetzt würde mich wirklich interessieren, wie schätzt du es ein? Wie geht das weiter? Wird also die Brandmauer dann sozusagen durch Vernunft irgendwann mal wieder abgebaut, weil man sich sagt, naja, es ist eben ein demokratischer Prozess und die stehen uns ja letztlich vom Programm her noch am nächsten. Ich meine, die AfD vertritt Positionen, die zum CDU-Programm vor 10, 20 Jahren selbstverständlich gehört haben. Und die andere Version ist natürlich, es wird immer doller, es wird immer schlimmer. Wir erleben ja, von roten Linien war schon in anderen Zusammenhängen mal in der Politik erschreckenderweise die Rede, aber jetzt erleben wir, dass es keine roten Linien mehr gibt bei der Instellungbringung zum Beispiel der Geheimdienste. Also du hattest es schon erwähnt, reihum wird die AfD jetzt unter Beschuss genommen. Es ist so ein mehrstufiger Prozess. Erst ist es ein Verdachtsfall, dann ist es ein Prüffall und zum Schluss stellt man dann also fest, gesichert, immer sehr schön gesichert, rechtsextrem. Mhm. Wie weit geht das? Kommt noch ein Verbot?
Also ein Verbotsverfahren würde ja der AfD nur nutzen, das ist ja purer Wahlkampf, denn es zieht sich wahnsinnig lange hin. Eine Partei zu verbieten ist eine unglaublich hohe Hürde. Man erinnert sich noch an die NPD, da war das ja viel offensichtlicher, dass man die hätte verbieten können. Und wie lange sich das hinzog.
Da ist es ja vor allem dran gescheitert, weil so viele V-Leute selbst da in der Partei waren, sodass man irgendwie den ganzen Zirkus hat abblasen müssen.
Richtig. Aber das war ja noch vor der Wiedervereinigung. Also, was uns der 9. November, mein Geburtstag, beschert hat 1989, ist das hellste Deutschland, was es gibt. Also, wenn ich nach Sachsen fahre, setze ich immer eine Sonnenbrille auf. Weil das ist das hellste Land überhaupt, nicht wahr? Steinmeier, Gauck und vor allem dieser Herr Wanderwitz von der CDU sprechen ja von Dunkeldeutschland. Ich erlebe dort nur Helligkeit. Leute, die wach sind, die auf die Straße gehen, die sich nichts gefallen lassen, das sind ja neue Zustände. Das heißt, die Entwicklung geht nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Jeder Widerstand, jede Kommunalwahl, siehe jetzt Pirna, die kommenden Wahlen in Thüringen und in Sachsen, die werden die politische Landschaft aufmischen. Da bin ich völlig sicher. Das heißt, es verbünden sich inzwischen alle anderen Parteien. Auch unter der Führung der CDU und der CSU werden plötzlich alle Parteien geläutert, auch da, wo die Stasi-Leute drin sitzen. Nicht eine Stasi-Frau erdreistet sich im Bundestag der AfD, das Mikro abzudrehen. Wir leben doch Wahnsinn. Alleine schon dieses Faktum, das ist doch völlig wurscht, wo man selber politisch steht, du oder ich, sondern die Tatsache, dass sich alle Parteien, inklusive Kirchen und Wirtschaft und auch wer nicht alles, also bald wird die AOK und Edeka und alle machen da auch noch mit, die verbünden sich gegen eine einzige Partei. Also wie gefährlich muss die doch sein? Also ich denke, die Karten werden neu gemischt nach den Wahlen in Thüringen und in Sachsen. Und in Thüringen wird sich niemand mehr hinstellen können und sagen, das ist unappetitlich und deswegen sofort rückgängig machen, sondern da läuft das dann eben. Also wir leben da in wahnsinnig spannenden Zeiten. Und lieber Burkhard, lass doch die Medien, die Politik sagen, was sie will. Ich habe ja jetzt wieder ganz neu ein ganz, ganz tolles Buch entdeckt für die Recherche für mein Buch, was jetzt Ende Februar erscheint, übrigens schon vorbestellt werden kann mit dem schönen Untertitel Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Und da habe ich gelesen von einem bestimmten Burkhard Müller-Ulrich das Buch Medienmärchen. Und in deinem wunderbaren Buch beschreibst du ja, wie die Phänomene, die hochgespielt worden sind, alle so nicht eingetroffen sind. Also BSE, danach wären wir schon alle tot, Waldsterben, da wären die Wälder ja alle schon weg und so weiter. Und da schreibst du in deinem aktuellen Vorwort, und das habe ich jetzt auch da zitiert, also was Sie so hören und lesen in den Medien, das müssen Sie ins Gegenteil verkehren. Und dann liegen Sie richtig. Und das ist für mich der Schlüssel zu allem. Also diese ganze Hetze, diese Hektik bei Corona, bei Klima, dieser Irrsinn mit dem Ukraine-Krieg, den wir mit Milliarden finanzieren, während die wehrfähigen Soldaten mit 200.000, ja mit einer Viertelmillion von Leuten hier in Deutschland sitzen. Das ist doch alles ein Witz in Tüten. Also ich gucke mir das alles an und lese ja 11 Zeitungen und dann denke ich so, und jetzt nehme ich das Gegenteil an. Und mit Müller-Ulrich sage ich dann, da liege ich immer richtig.
Also lieber Peter, ich fühle mich sehr geschmeichelt, von dir zitiert zu werden. Nicht nur in deinem demnächst erscheinenden Buch, sondern auch hier in meiner Sendung. Dieses Buch, das ich vor 27 Jahren geschrieben habe, das ist in meinen Augen eigentlich veraltet gewesen und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das nochmal herauszubringen, aber die Dresdner Verlegerin Susanne Dagen meinte, ja, das sei doch ganz interessant und gerade aus dem Abstand. Und dann kam noch Uwe Tellkamp und hat gesagt, er möchte ein Vorwort dazu schreiben. Auch das hat mir natürlich unglaublich geschmeichelt.
Da bist du jetzt ein Fall für den Verfassungsschutz.
Sowieso.
Mit Tellkamp zusammen, also das ist ja alles ganz, vor allem Menschen, die denken können. Und alle Themen, die wir besprochen haben, sind eigentlich zu subsumieren unter Bildungsnotstand. Das ist doch das Problem. Du hast das beim Deutschlandfunk erlebt und bei all deinen beruflichen Stationen, als wir uns ja überhaupt gar nicht kannten. Und ich habe das auch erlebt. Man konnte sich doch früher, noch vor 5, 6 Jahren, mit Leuten, Kollegen, Gesprächspartnern, die ganz anderer Meinung waren, streiten auf höchstem Niveau. Heute hast du doch Analphabeten. Also Entschuldigung, das Außenministerium der feministischen Außenpolitik von Frau Baerbock schafft Bismarck ab. Ja, die hält wahrscheinlich Bismarck für einen Hering. Und weil sie keinen Fisch macht, schafft sie Bismarck ab. Mir wird ja übrigens immer vorgeworfen, also der Hane, also man muss sich ja immer entscheiden. Die einen sagen, der Hane hat, seit er pensioniert ist, wird er mutig. Das sind die Leute, die mich vorher nie gekannt, gelesen und gehört haben. Ich habe meine Meinung überhaupt nicht geändert. Und das regt jetzt wiederum andere auf und sagen, der Hane bleibt immer bei seiner Meinung. Deswegen sage ich immer, ich gucke jeden Abend in den Spiegel. Und sage ich, Peter, wo hast du heute den Staat delegitimiert? Wo hast du vielleicht heute Nancy oder Markus irgendwo beleidigt? Wo hast du die Corona-Epidemie, das Massensterben verharmlost? Und dann sage ich mir, ich ändere mich morgen früh, indem ich mich um 360 Grad drehe. Und dann gehe ich weiter. Du musst die doch nur beim Wort nehmen, diese Idioten.
So, das war ein wunderbarer Schlussgag. Vielen Dank. Wir sind jetzt sehr gespannt, wann Aufstand gegen Idiotie und Ideologie aus der Feder von Peter Hane erscheint. Und dann werden wir gewiss im Kontrafunk nochmal davon hören. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich will auch nicht unerwähnt lassen, zufällig haben wir ein paar Exemplare von meinen Medienmärchen auch im Kontrafunk-Shop vorrätig. Aber jetzt blicken wir nach vorne und ich sage, am nächsten Sonntag, am 31. Dezember, kommen Johanna Kotar, Professor Stefan Homburg und Marcel Lute in die Sonntagsrunde. Morgen, da wird Peter Hane in Tichys Morgenwecker zu hören sein. Freuen Sie sich drauf, ich freue mich auch drauf und wünsche frohe Weihnachten.